Der Predigttext, den ich euch für heute mitgebracht habe, steht in 2. Mose 19, die Verse 1 bis 6. 2. Mose 19, die Verse 1 bis 6. Und ich lese nach der Hoffnung für alle. Genau am ersten Tag des dritten Monats, nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun in der Wüste am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Richte den Israeliten, den Nachkommen von Jakob, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. Fast 3 Monate waren Mose und das Volk Israel jetzt unterwegs, zu Fuß wohlgemerkt. Nach einem großen Hin und Her mit dem Pharao in Ägypten, der das Volk nicht aus der Sklaverei entlassen wollte, durften sie dann 10 Plagen später endlich gehen, wurden dann trotzdem vom Pharao gejagt und entkamen ihm und seinem Heer in letzter Sekunde durchs geteilte Schilfmeer. Und jetzt, 3 Monate später, kam der Tag, an dem sie die Wüste erreichten. Ich mag es immer, mir solche Wegbeschreibungen in der Bibel auf Bildern oder auf einer Landkarte anzusehen, weil man dann ja, sich irgendwie besser vorstellen kann, was es zum Beispiel hier in dieser Erzählung zu bedeuten hat, dass sie von Ägypten über Rephidim nach Sinai gelaufen sind. Deshalb habe ich euch mal eine Karte mitgebracht. Also, da steht ganz groß Ägypten. Das könnt ihr alle lesen, ne? Genau. Und da ganz oben der erste Punkt, wo die 1 steht, da sind sie also gestartet aus Ägypten und sind dann, wenn ihr den Pfeilen und der blauen Linie folgt, runtergelaufen. Und da, wo dieses V sozusagen seine Spitze hat, da ist der Berg Sinai. Also ihr könnt euch vorstellen, warum es sich um 3 Monate gehandelt hat. Und an diesem Punkt angekommen, an dem Berg, brauchten Mose und das Volk eine Pause. Aber mehr noch als bloß eine Pause brauchte Mose ein Wort von Gott. Ein Wort von dem, der ihm diese Reise aufgetragen, zugemutet, aber auch zugetraut hat. Monatelang waren sie jetzt gewandert. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass zu Beginn der Reise natürlich die Begeisterung über die neu gewonnene Freiheit groß war. Die Freude, endlich das Sklavenleben in Ägypten hinter sich zu lassen und nach Hause zurückkehren zu können. Und dann noch der Adrenalinkick, wenn hinter einem die Wellen des Schilfmeeres zusammenbrechen und die Verfolger, die einem gerade noch sehr, sehr dicht auf den Fersen waren, unter sich begraben, sodass man selber in letzter Sekunde mit dem Leben davonkommt. Die schwere Arbeit, die Sklaverei in Ägypten lag jetzt endlich hinter ihnen und vor ihnen lag die ersehnte große Freiheit. Gott versprach ihnen das gelobte Land. Das Land, wo Milch und Honig fließen. Da muss man dazu sagen, das Volk Israel war ja eigentlich ein Nomadenvolk. Das heißt, sie zogen von einem Ort zum anderen, aber wurden nirgendwo sesshaft. Wenn jetzt hier von Milch und Honig die Rede ist, dann, und ihr euch die Tiere dazu vorstellt, Kühe produzieren die Milch, Bienen den Honig, dann sind es Tiere, die nicht zu Nomadenvölkern gehören. Das sind keine Tiere, die ständig den Ort wechseln, sondern das sind Tiere, die Sesshaftigkeit symbolisieren. Sie bleiben an einer festen Stelle. Für das Volk Israel bedeutet Gottes Versprechen von einem Land, in dem Milch und Honig fließen, also, dass er ihnen einen Ort geben will, an dem sie ankommen können, den sie zu Hause nennen können und wo sie endlich nach den vielen Jahren der Sklaverei zur Ruhe kommen können. Das ist sein Ziel für sie, der Ort der Ruhe, wo sie durchatmen können. Was für eine Verheißung! Was für ein Gott, der sich so zu seinem Volk stellt und der Mose so eine heftige Aufgabe zutraut, ein ganzes Volk an diesen Ort zu führen. Aber der Schritt in die Freiheit war nicht leicht, denn der Pharao wollte sie so leicht ja nicht ziehen lassen. Aber Gott war bei Mose, wirkte durch Mose und schließlich war das Volk tatsächlich frei. Gott hat sie bewahrt. Er hat sie getragen, wie eine Adlermutter ihre Jungen trägt, so heißt es in unserem Text. Aber auch das Volk Israel waren und sind nur Menschen und fingen nach einiger Zeit des Wanderns ohne konkrete Aussicht auf das Ziel an, irgendwie schlechte Stimmung zu bekommen. Pessimismus hat sich ausgebreitet und war irgendwann so heftig, dass sie sich nach Ägypten, dem Land, wo sie Sklaven waren, zurücksehnten und sich bei Mose beschwerten und sagten, oh komm, warum sind wir denn nicht da geblieben? Warum haben wir auf dich, Spinner, gehört? Gerade eben war Mose noch angesehen und jetzt wurde er beschimpft und keiner wollte mehr weiter. Wo war er denn, der Gott, der Mose damals im brennenden Dornbusch erschienen war und der ihn berufen hatte? Mose brauchte jetzt wieder ein Wort von ihm, brauchte neue Kraft, um die Wüstenzeit weiter durchzuhalten, eine Bestätigung, dass das alles so richtig war. Und deshalb stieg Mose an diesem Tag auf den Berg Sinai, um Gott zu suchen und zu hören und von ihm so eine neue Bestätigung zu bekommen, dass sie hier mitten in der Wüste richtig waren. Und da heißt es im Predigttext ab Vers 4, dass Gott ihm vom Berg aus zuruft. Er sagt, ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Mose braucht ein Wort von Gott, um diese Wüstenzeit durchzustehen. Und Gott sieht dieses Bedürfnis von Mose und redet mit ihm, stärkt ihn und bestärkt ihn, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und dass er vor allem nicht alleine ist in der Wüste. Gott ist an seiner Seite. Er trägt ihn und das ganze Volk wie eine Adlermutter ihre Jungen. Und Gott erinnert Mose und durch Mose das ganze Volk an die Bewahrung in Ägypten, an die Befreiung, an die Führung durch die Wüste, all das, was nur möglich war durch Gott, dadurch, dass er eingegriffen hat. Das sollen sie nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese krassen Wunder hört, dass das Meer geteilt wurde und sie trockenen Fußes hindurchgehen konnten, fragt man sich doch, wie in aller Welt kann man nach so einem Erlebnis wieder in Zweifel geraten, oder? Aber ich glaube, das ist was ganz Menschliches, dass unsere Erinnerungen manchmal aufgefrischt werden müssen. In Wüstenzeiten, in schweren Zeiten in unserem Leben, durch die wir gehen und uns fragen, wieso und weshalb, Zeiten, in denen wir uns fragen, wo Gott denn ist und warum er diese Zeiten überhaupt zulässt, ist es wichtig und tut es gut, sich an die Wunder und an die Taten zu erinnern, die Gott schon in unserem Leben getan hat. Kleine und große Wunder, durch die wir gespürt haben, er ist da und er ist für uns und nicht gegen uns. In der Wüste kann es sich nämlich manchmal so anfühlen, als wäre er nicht auf unserer Seite. Im Kirchenjahr hat der heutige Sonntag einen besonderen Namen, und zwar der Israel-Sonntag wird er genannt. Die besondere Rolle Israels soll heute in den Mittelpunkt gestellt werden. Gott hat sich diesem Volk in besonderer Weise offenbart. Er hat sich offenbart als ein Gott der Liebe, der aus dieser Liebe heraus mit ihnen einen Bund eingeht. Und die Geschichte dieses Volkes mit diesem Gott ist auch Teil unserer Geschichte, wenn wir an ihn glauben. Es ist die Geschichte seiner großen Taten und Wunder mit diesem Volk. Und damit auch Taten, an die wir uns erinnern können, die uns ermutigen können in schweren Zeiten, weil es der gleiche Gott ist und er derselbe bleibt. Es ist aber auch die Geschichte von Zeiten in der Wüste, von Zweifeln, ob er wirklich noch an ihrer Seite geht. Die Geschichte von Wegen und Umwegen des Volkes Israel. Ja, Gott hat dieses Volk auserwählt und er knüpft einen besonderen Bund mit ihnen. Er ist bei ihnen in Wüstenzeiten und auf Adlerflügeln. Und das, obwohl sie ihrerseits den Bund immer wieder brechen. Er bleibt treu. Der Gott Israels und dein Gott und mein Gott ist ein Gott, der seinen Bund niemals brechen wird. Ganz im Gegenteil, er ist ein Gott, der mit seinem Volk mitten in der Wüstenzeit, an dem Ort, wo sie ihn vermissen und sich fragen, wo ist er denn, hat er uns im Stich gelassen? Ein Gott, der dort einen Bund schließt und ihnen verspricht, nie von ihrer Seite zu weichen. Solche Wüstenzeiten gibt es häufig in der Bibel. Nicht nur das Volk Israel macht diese Erfahrung, auch Hagar zum Beispiel wird sozusagen als Alleinerziehende in die Wüste geschickt, nachdem ihre Herrin Sarah eifersüchtig wird, weil sie selbst kein Kind bekommen konnte. David hütet in der Wüste Schafe, bevor er irgendwann König wird. Johannes der Täufer lebt in der Wüste und ruft zur Umkehr auf. Und sogar Jesus selbst hat seine ganz eigene herausfordernde Erfahrung mit der Wüste gemacht. Wüstenzeiten könnte man vielleicht auch als Wartezeiten bezeichnen. Hagar ist in der Wüste und wartet darauf, dass Gott eingreift und sie aus dieser lebensbedrohlichen Situation rettet, als ihre Vorräte in der Wüste ausgehen. David muss diese Zeit des demütigen Schafehütens in der Wüste abwarten, bevor er später zum König ernannt wird. Johannes der Täufer wartet auf den Messias und das Volk Israel wartet darauf, nach der Wüstenzeit endlich in das Land zu kommen, wo tatsächlich Milch und Honig fließen, endlich zur Ruhe zu kommen. Wüstenzeiten sind Wartezeiten. Und Wartezeiten sind doch Zeiten, nach deren Ende wir uns meistens sehnen, würde ich sagen. Warten ist sowas, ja, was die meisten von uns nicht wirklich mit Freude erfüllt, oder? Also beim Arzt im Wartezimmer sitzen, bis man endlich dran ist, oder an einem Bahngleis, weil man gerade um eine Minute den Zug verpasst hat oder er Verspätung hat. Das fühlt sich doch immer nach vergeudeter Zeit an, oder? Eine Zeit, mit der man eigentlich was Sinnvolleres hätte anstellen können. Eine Zeit, in der man produktiv hätte sein können, anstatt einfach nur rumzusitzen. Wartest du gerne? Wüstenzeiten sind solche Wartezeiten und doch lässt Gott diese Zeiten in unserem Leben zu. Er mutet dem Volk Israel 40 Jahre Wartezeit in der Wüste zu. Und ich bin mir sicher, dass du auch schon erlebt hast, dass er dir Wüstenzeiten zugemutet hat. Warum? Die Frage kommt dann oft. Ich glaube, die endgültige Antwort darauf erfahren wir wahrscheinlich erst, wenn wir ihn eines Tages selber fragen können. Aber sicher können wir sein, dass Gott diese Wüstenzeiten in unserem Leben gebrauchen kann, um uns reifer werden zu lassen im Glauben. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass bei jedem Job, den wir eines Tages ergreifen wollen, es ganz normal ist, dass wir vorher eine Ausbildung oder ein Studium machen, um anschließend dann in der Lage zu sein, diesen Beruf so auszuführen, wie es ja, dem Beruf entspricht. Man könnte sagen, die Ausbildung und das Studium sind auch wie eine Zeit des Wartens, bis man endlich in diesem Beruf arbeiten kann. Und ich glaube, im geistlichen Leben denken wir oft, dass so das Reifen und das Wachsen so nebenbei und irgendwie automatisch passiert. Aber Gott vertrauen lernen, sehen, wie er Wunder tut, das tun wir meistens in Zeiten der Wüste. Und das sehen wir auch immer wieder in den Geschichten in der Bibel. Die Wüste ist oft der Ort, wo Wunder passieren. Da kommt plötzlich Wasser aus dem Felsen. Oder Gott geht als Wolke und als Feuersäule beschützend mit seinem Volk mit. Er versorgt sie mitten in der Wüste mit Wachteln und Manna und so weiter. Auch wenn wir uns fragen, wie damals dieses pessimistische Volk Israel, das ist jetzt ein bisschen böse formuliert, ich glaube, wir sind alle in solchen Wüstenzeiten leicht pessimistisch, aber ja, sie waren mürrisch gestimmt und haben sich gefragt, warum müssen wir jetzt durch die Wüste? Ich will hier raus. Dann steht eins fest, Gott ist mittendrin, an deiner Seite und er ist für dich und nicht gegen dich. Und wenn es dir schwerfällt, das in der Wüstensituation so zu glauben, dann lass dich von ihm an die Wunder erinnern, die er schon in deinem Leben getan hat. So wie er das Volk Israel daran erinnert hat, wie er sie in Ägypten versorgt hat, wie er sie befreit hat, wie er sogar das Meer für sie geteilt hat. Und lass dir sagen, die Wüste ist nur die Wartezeit. Aber sie ist nicht Gottes Ziel für dich. Es ist nicht Gottes Ziel, dich in schwere Zeiten zu führen, sondern sein Ziel für dich ist die andere Seite der Wüstenzeit, auf der du gestärkt herauskommen sollst. Wenn ihr euch nur einen Satz aus der Predigt mitnehmt, dann ist es der: Die Wüste ist nicht Gottes Ziel für dich. Die Wüste ist nicht Gottes Ziel für dich. Vielleicht bist du gerade in einer Wüstenzeit, eine Zeit, in der du wartest, dass sie endlich zu Ende geht und dich fragst, wo ist Gott hier eigentlich und warum bin ich hier? Dann bete ich, dass du dir diese Zusage zu Herzen nehmen kannst, dass die Wüste nicht das Ziel ist und dass Gott für dich ist und nicht gegen dich und dass er treu an deiner Seite bleibt. Sein Bund gilt durch Jesus auch uns, genauso wie damals dem Volk Israel. Er will die Wüste zu etwas machen, das dir Frucht bringt. Eine Zeit, die dir zugute kommt und aus der Fruchtbares entsteht. Die Wüste ist nicht Gottes Ziel für dich. Ich möchte zum Abschluss gern noch einen Liedtext lesen, der eigentlich perfekt zum Thema passt. Der heißt auch das Wüstenlied. Eigentlich ist es auf Englisch von Hillsong, der Desert Song, aber damit es alle gut verstehen können, auch die, die dem Englischen nicht so mächtig sind, werde ich es jetzt einfach übersetzt ins Deutsche vorlesen. Ich bete zu dir in der Wüste, wenn alles in mir trocken scheint. In meiner Not suche ich Zuflucht bei dir, denn du bist der Gott, der versorgt. Ich bete zu dir in den Flammen, in Anfechtung, Schmerzen und Not. Ich hoffe auf dich. Du bist mir mehr wert als Gold. Herr, reinige mich, mach mich neu. Ich bete zu dir in Bedrängnis, in Kämpfen, die nicht enden wollen. Ich weiß, mit Jesus kann ich triumphieren. Auf ihn ist Verlass alle Zeit. Ich bete an, alles, was gegen mich ist, soll vergehen. Ich will mich freuen, verkünde es laut. Gott ist mein Sieg, ich kann nach vorne sehen. Mein Leben lang, durch alle Zeiten, bleibst du mein Gott. Darum singe ich dir mein Lied, darum bringe ich dir Anbetung. Ich bete zu dir in der Ernte, wenn du mich mit Gutem beschenkst. Ich weiß, du gibst, so dass ich geben kann. Die Saat, die du schenkst, will ich sehen. Amen.